Nun, die Logotherapie ist ja eine sinnzentrierte Psychotherapie. Logos bedeutet in diesem Zusammenhang Sinn, nicht Wort. Es ist keine Sprachheiltherapie, was manchmal verwechselt wird. Frankl hat sich sehr mit dieser Sinnfrage beschäftigt, weil er sagte, dass das ist etwas, was wieder typisch zum Flugzeug gehört, das sich erheben kann, das fliegen kann, die Lüfte. So kann sich der Mensch in die Lüfte von Sinn und Werten erheben. Die Sinnfrage ist ganz wichtig für den Menschen, auch die Frage nach Werten in seinem Leben. Und Frankl versuchte, Menschen zu einem sinnerfüllten Lebensstil zu verhelfen, weil er sagt, das ist der beste Schutz gegen seelische Einbrüche und seelische Krankheiten. Und er hat aber dabei betont, dass es um einen transsubjektiven Sinnbegriff geht. Das heißt, dass wenn man nach Sinn sucht, dann kann man nicht willkürlich wählen und sagen, ja, ich halte das für sinnvoll oder jenes für sinnvoll, ganz nach Lust und Laune und Geschmack, weil da könnte man auch jedes Unheil als sinnvoll deklarieren. Jemand könnte sagen, oh, wenn ich meinen Konkurrenten ausschalte, dann verdiene ich mehr. Ohne Konkurrenz, das ist für mich sinnvoll, aber es ist eben nicht sinnvoll, irgendwelche Menschen auszuschalten. Also, und in diesem Zusammenhang hat er gesagt, der Logotherapeut oder Psychotherapeut, der gleicht einem Augenarzt und nicht einem Maler. Ein Maler, der malt irgendwelche Sinngestalten hin, sozusagen, der malt irgendwas hin und sagt, so, das ist jetzt sinnvoll für dich, sozusagen. Aber ein Augenarzt öffnet die Augen, um zu sehen, was sinnvoll ist. Der Patient selber soll erkennen, soll sehen, was sinnvoll ist. Also nicht der Augenarzt malt ihm die Landschaft hin, sondern der befähigt einen Menschen, die Landschaft zu sehen, wie sie ist. Insofern macht die Logotherapie einen Menschen ein bisschen sehend oder will es helfen dazu, zu sehen, was jetzt sinnvoll im Leben dieser Person wäre. Nicht?
Maler oder Augenarzt. Wir können in der Logotherapie nur dazu beitragen, dass das Gesichtsfeld eines Patienten erweitert wird. Wenn Sie mich fragen, Sinn finden oder Sinn erfinden, so sage ich eindeutig, der Logotherapeut ist kein Maler, sondern ein Augenarzt. Der Maler malt die Welt, wie er sie sieht. Der Augenarzt aber verhilft dem Patienten dazu, dass er die Welt sehen kann, wie sie ist, wie sie für den Patienten ist. Das heißt, er erweitert dessen Horizont, dessen Gesichtsfeld für Sinn und Werte. Und nun zu diesem Gleichnis Viktor Frankls, der Kommentar von Elisabeth Lukas. Wir haben im Bergsteigergleichnis erfahren, dass der Blick auf eine Sinnperspektive wieder Kraft zufließen lässt, selbst dann, wenn man gerade entmutigt in der Wand hängt. Das Gleichnis eignet sich für eine wichtige Zusatzergänzung, die Frankl, wenn er vom Sinn sprach, stets anzufügen pflegte. Gemeint ist kein subjektives Sinnkonstrukt, sondern eine reale Sinnmöglichkeit, die auf einen Menschen und dessen persönliche Einsatzbereitschaft wartet. Dem Bergsteiger ist ja auch keine Fata Morgana von Nutzen, die er sich erträumt, sondern nur eine reale Schutzhütte, die oben in den Bergen auf ihn wartet. Subjektive Sinnsurrogate gibt es genügend in der Welt, aber sie korrespondieren nicht mit des Menschen Willen zum Sinn, sondern unterlaufen diesen eher. Suchtmittel wie Glücksspiele oder Drogen suggerieren kurzfristige Sinnerlebnisse. Sekten bieten Sinnkonsum in einer Gemeinschaft an, Fanatismen wie Arbeitswut, Drill, politische Attacken, etc. gaukeln sinnvolle Aktionen vor. Allein der Sinn ist nicht von Menschenhand gemacht und nicht vom Menschenhirn ausgedacht, sondern war im Anfang, wie es im Johannesevangelium heißt. Er kann nicht erfunden, sondern nur gefunden werden. Der Vergleich zwischen dem Maler und dem Augenarzt trifft den Nagel auf den Kopf. Die Landschaft, die der Maler auf seine Leinwand malt, ist eine von ihm erfundene. Möglich, dass er sie von der Natur abgemalt hat. Dennoch ist sie eben nicht Natur. Die Landschaft hingegen, die der Wiedersehenkönnende sieht, ist eine gefundene. Sie ist Natur. Freilich eine durch die Augen des Sehenden wahrgenommene und insofern keine total objektive, aber trotzdem eine, die nicht vom Sehakt des Sehenden erzeugt wird, sondern vielmehr unabhängig davon existiert. Jetzt wird verständlich, warum Frankl seinen Schülern ans Herz gelegt hat, sich mit einem Augenarzt zu identifizieren und nicht mit einem Maler. Logotherapeutisch arbeiten heißt, das Gesichtsfeld von Personen für den transsubjektiven Sinn der Situation und für reale Werte in der Welt zu erweitern.
Dazu gibt es auch ein anderes Gleichnis, das nicht von Frankl ist, sondern das habe ich entworfen, meinen Schülern oft diesen transsubjektiven Sinnbegriff noch deutlich zu machen, aber der sich anschließt oder aufbaut auf diesem Gleichnis, wo ich sagte, wenn man sich in einem Raum befindet, der völlig verdunkelt ist durch Jalousien, aber eine Jalousie schließt nicht ganz und hat einen kleinen Spalt offen, dann kann es sein, wenn draußen die Sonne scheint, dass durch diesen Spalt ein Sonnenstrahl hereinfällt in diesen dunklen Raum und dass dieser Sonnenstrahl so einen gelben Fleck am Boden malt. Nicht? Das ist der Sonnenstrahl bildet sich jetzt ab auf diesem gelben Fleck am Boden. Das wäre so als Gleichnis für den kleinen Sinn des Augenblicks, den man so im Moment findet. Also im Moment ist jemand zum Beispiel damit beschäftigt, ein gutes Essen zu kochen, oder ist jemand beschäftigt, mit seinen Kindern Hausaufgaben zu machen, oder ist jemand beschäftigt, eine Schrift zu erledigen, die er für sich vorgenommen hat. Also das ist dieser kleine Sinn des Augenblicks, der aber angebunden ist an einen viel größeren Sinn, an etwas, was eigentlich, was wir gar nicht schauen können. Wir können mit den Augen gar nicht direkt in die Sonne schauen, aber was eigentlich den Sinn unseres Lebens, unserer Existenz ausmacht, einen umfassenden Sinn des Ganzen, den Logos, der sozusagen die Grundlage von allem ist und der alles, selbst noch alle Schicksale und Leidenszustände, alles noch einschließt und einbegreift. Diesen großen Sinn können wir nicht schauen, aber der Fleck am Boden ist angebunden, an die Sonnenstrahl, an die Sonne draußen, an diesen gar nicht mehr begreifbaren großen letzten Sinn des Ganzen. Und das ist der Unterschied, wenn ein Maler zum Beispiel könnte in einen Raum gehen und könnte jetzt mit dem Pinsel einen gelben Fleck am Boden hinmalen, aber dieser gelbe Fleck wäre nirgends angebunden. Frankl hat davor gewarnt, vor einer, er nannte es existenziellen Frustration oder einer Art Sinnlehre. Wenn sich eine Sinnlehre in einem Menschenleben ausbreitet, dann haben wir eine Art Unbehagen, eine Art eben eine existenzielle Frustration. Das kann durchaus passieren, dass jemand, weiß ich, in Rente geht und plötzlich weiß er nicht, was er tun soll. Oder jemand ist, ein Lebenspartner ist gestorben oder Lebenspartnerin und plötzlich ist da eine Art Leere oder die Kinder gehen aus dem Haus oder aus irgendeinem Grund, und man ist krankheitsbedingt aus der Arbeit rausgefallen, aus irgendeinem Grund gibt es plötzlich so ein Inhaltsleere im Leben, die man nicht füllen kann. Und dieses Unbehagen, das sich da ausbreitet, das ist eigentlich gut. Eigentlich ist es gesund. Es ist eigentlich ein Zeichen der menschlichen Mündigkeit, dass ein Mensch eben mehr haben will, als nur zu essen haben will oder irgendwelche Spielereien sich beschäftigen kann mit irgendwas und noch sonst ein paar Vergnügen hat, dass ein Mensch mehr im Leben haben will, als nur Brot und Spiele, wie die Römer so schön gesagt haben. Also, aber dieses Unbehagen, das ist so wie eine Alarmglocke, aber auch da kann man ein Gleichnis bringen und sagen, wenn Sie eine Feuersirene hören in einem Haus, dann und Sie verstehen sie richtig, dann laufen Sie aus dem Haus, weil da irgendwo brennt. Aber wenn Sie sie nicht richtig verstehen, dann setzen Sie sich auf die Stufen und sagen, mein Gott, ist das da ein Lärm, ist ja ärgerlich, was da dauernd läutet, das nicht? Und beschweren sich über den Krawall. Also, ja, aber dann bleiben Sie im brennenden Haus sitzen. Und das, meinte Franke, ist, also, wenn man dieses existenzielle Unbehagen missversteht, dann entwickelt sich eben ein Sinnvakuum im menschlichen Leben. Und vor dem hat er sehr gewarnt. Und da hat er auch ein Gleichnis, nämlich das Gleichnis von einer Flasche. Und wenn eine Flasche leer ist, dann kann man alles hineingießen. Auch jedes Gift kann man hineingießen. Ich kann alles hineingießen, eine leere Flasche. Jeden Blödsinn kann ich hinein, eine Säure oder was ich will. Ne? Und so in ein leeres Leben, da kann alles Mögliche hineinwuchern. Frankl sprach buchstäblich von Vakat-Wucherungen. Also da kann Neurosen hinein, da kann Sucht hinein, ja, da können Zornausbrüche und Gewaltausbrüche, da kann alles hinein in ein leeres Leben. Da ist kein Hindernis, da fließt sozusagen alle Irrtümer und jeder Blödsinn fließt da hinein. Aber wenn ein Leben voll gefüllt ist, also voll reich an Sinn und Werten, ja, dann ist man, sie haben einen großen Schutz. Er sagt, wie eine volle Flasche. In eine volle Flasche kann ich ja fast nichts hineingießen. Ich kann oben vielleicht einen Tropfen hinein, aber es ist ein Schutz da. Ich kann kein Gift wirklich hineinfüllen, wenn die Flasche bis oben randvoll gefüllt ist. Und ein menschliches Leben, das randvoll gefüllt ist mit Sinnperspektiven, da hat eigentlich die Neurose ganz wenig Chance, hineinzuwuchern. Ja, nun Sinn, ich habe schon gesagt, Sinn kann in sehr kleiner Weise verstanden werden und in sehr großer Weise verstanden werden, sehr eng oder sehr weit gefasst. Das, was wir am besten erkennen können mit unserem Sinnorgan Gewissen, hat Frankl das genannt, sagt, es ist nicht ein Sinnesorgan, sondern ein Sinnorgan, das dem Menschen gegeben ist, was wir am besten erkennen können, ist dieser Sinn des Augenblicks im Hier und Jetzt. Das können wir am besten noch verstehen. Also wenn wir auf der Straße gehen und vor uns fällt eine alte Frau hin. Also das ist so deutlich, dieser Sinn des Augenblicks, geh hin und hilf ihr halt auf. Also wer das nicht hört, der ist schon irgendwie sehr, sehr taub. Auch sonst im Leben, also auch im Alltagsleben, können wir sehr deutlich diesen Sinn des Augenblicks erkennen, der natürlich wechselt von Situation zu Situation. Also morgens kann es sinnvoll sein, sich ein gutes Frühstück zu machen, natürlich. Und nachher kann es sinnvoll sein, sich mit irgendeinem Fortbewegungsmittel, irgendwie mit einer Bahn oder irgendwo hinzufahren, wo man eben gebraucht wird, nicht? Und so weiter. Und dann kann es eben sinnvoll sein, zum Beispiel jemand, der einem was berichtet, zuzuhören, ne? Und solche Sachen. Also das wechselt von Situation zu Situation, auch von Person zu Person wechselt dieser Sinn des Augenblicks. Wenn man den Sinn weiterfasst, können größere Aufgaben die Aufgabe, ein Kind großzuziehen oder die Aufgabe, etwas zu erforschen, was man sich vorgenommen hat, zum Beispiel, oder ein Arzt, der sich vornimmt, besonders sich zu spezialisieren auf bestimmte Krankheiten und eine Fortbildung macht. Das sind dann größere Sinngehalte, die natürlich viel längere Zeiträume auch brauchen. Und bis hin, dass man eben eigentlich den Sinn des ganzen eigenen Lebens fast nicht mehr überblicken kann. Frankl hat so schön gesagt, je umfassender ein Sinn ist, desto weniger fasslich ist er. Man kann vielleicht am Sterbebett rückblickend so ein bisschen sagen, das oder jenes war der Sinn in meinem Leben, nicht? Bis hin zu einem letzten allumfassenden Sinn, den wir gar nicht begreifen können. Und da hat auch Frankl einmal sehr auf die Frage eines Reporters sehr nett geantwortet. Der hat ihn gefragt, no, Herr Professor, Sie beschäftigen sich doch mit dem Sinn des Lebens. Jetzt sagen Sie mir mal in einem Satz kurz, was ist denn der Sinn des Lebens? Nicht? Und was ist der Sinn des Lebens? Ne? Und da hat Frankl gesagt, ja, das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mir erst sagen, was ist der beste Schachzug? Was ist der beste Schachzug? Nicht? Ja, naja, es gibt ja keinen besten Schachzug, sondern jeder Schachmeister wird einem sagen, kommt drauf an, wie die Figuren stehen, nicht? Wie das, es gibt schon beste Schachzüge, aber je Situation und je der Konstellation auch, nicht? Und so gibt es auch nicht den Sinn des Lebens, zumindest nicht von uns erkennbar, den Sinn des Lebens, sondern es gibt je Situation Sinn im Leben, den wir so gut wir können, entdecken können, eben am besten mit Hilfe unseres Gewissens.
Der beste Schachzug. Eine allgemeingültige, für alle verbindliche Lebensaufgabe muss uns in logotherapeutischer Sicht unmöglich erscheinen. In dieser Sicht ist die Frage nach der Aufgabe im Leben, nach dem Sinn des Lebens sinnlos. Sie müsste uns vorkommen wie etwa die Frage eines Reporters, der einen Schachweltmeister interviewt. Und nun sagen Sie, verehrter Meister, welcher ist der beste Schachzug? Diese Frage lässt sich ebenso wenig allgemeingültig und ebenso nur in Bezug auf eine konkrete Situation und Person beantworten. Jener Schachweltmeister müsste, falls er die Frage überhaupt ernst nehmen würde, erwidern: Ein Schachspieler soll so handeln, dass er nach Maßgabe dessen, was er kann, und dessen, was der Gegner zulässt, den jeweils besten Zug zu machen versucht. Dabei wäre zweierlei zu unterstreichen. Erstens, nach Maßgabe dessen, was er kann. Damit ist nämlich gemeint, dass auch die innere Lage, das, was man Anlage nennt, ins Kalkül zu ziehen ist. Und zweitens wäre zu berücksichtigen, dass der betreffende Spieler immer nur versuchen kann, den in einer konkreten Spielsituation besten, das heißt den einer bestimmten Figurenstellung jeweils angepassten Zug zu machen. Wäre er nämlich von vornherein darauf aus, den absolut besten Zug zu machen, so müsste er, von Zweifeln und Selbstkritik geplagt, zumindest jene Zeit überschreiten, die ihm zur Verfügung steht, und das Spiel aufgeben. Ganz analog verhält es sich nun mit dem Menschen, der vor die Frage nach dem Sinn seines Lebens gestellt ist. Auch er kann diese Frage, soll sie als Frage Sinn haben, nur stellen im Hinblick auf eine konkrete Situation, sowie auf seine konkrete Person. Darüber hinaus wäre es fehlerhaft und krankhaft, wenn er sich in den Kopf setzte, das absolut Beste zu tun, statt bloß zu versuchen, es zu tun. Intendieren muss er das Beste wohl, sonst käme nicht einmal etwas Gutes heraus. Aber gleichzeitig muss er verzichten können, auf ein mehr als nur asymptotisches Erreichen seines Ziels. Zu diesem Gleichnis Viktor Frankls der Kommentar von Elisabeth Lukas. Wie hauchzart, wenn auch unentflechtbar, die Verbindungsfäden zwischen partiellem und holistischem Sinn sind, zeigte Frankl daran auf, dass er die Frage nach dem Sinn des Lebens selbst sinnlos nannte. Sie gliche der Frage nach dem besten Schachzug, die ja auch unbeantwortet bleiben muss. Trotzdem ist klar, dass der Gesamtsinn eines Schachspiels mit der Klugheit und Sinnhaftigkeit der einzelnen Schachzüge, die während des Spieles gemacht werden, verbunden ist. Würden die beiden Spieler die Figuren am Brett nur irgendwie hin und her schieben, so würde das Spiel an Gesamtsinn verlieren. Sehr weise führte Frankl anhand des Schachbeispiels aus, wie der Mensch im Prinzip handeln soll, um sein Leben zu gewinnen. Erstens soll er sein eigenes Können weder unter- noch überschätzend ausschöpfen, zweitens soll er sich nach den weder zu über- noch zu unterschätzenden Spielräumen richten, die ihm sein Gegner, sein Schicksal einräumt. In dieser Berücksichtigungskombination von inneren Fähigkeiten und äußeren Möglichkeiten soll der Mensch in Gelassenheit sein Bestes versuchen. Obwohl Frankl das Wort Gelassenheit nicht verwendete, betonte er im Schachbeispiel zweimal den notwendigen Verzicht auf perfektionistische Strebungen. Wäre ein Schachspieler darauf fixiert, unbedingt Sieger zu werden, müsste er bei jedem Zug von 1000 Zweifeln geplagt das Spiel alsbald aufgeben. Mehr als ein asymptotisches Erreichen unserer Ziele steht uns nicht zu. Wer sein Leben unbedingt gewinnen will, wird es verlieren. Demnach ist uns der akrobatische Akt abverlangt, im Leben unser Bestes zu versuchen und dankbar zu sein, wenn Gutes dabei herauskommt.
Ja, zu diesem größeren Sinn da gibt es auch ein Gleichnis von Frankl, bezieht er sich auf den Exodus, glaube ich, im weiß nicht, Alten Testament. Ich bin da nicht so sattelfest, aber da ist wohl das Volk Israel durch die Wüste gewandert. Und es heißt, dass in dem Volk eine Wolke vorgeschwebt ist, also und diese Wolke sozusagen Gottes Herrlichkeit dargestellt hat, und diese und es ist dieser Wolke gefolgt, nicht? Und Frankl sagte, das ist ein gutes Gleichnis. Es sollte uns auf unserem Lebensweg auch immer irgendetwas Wertvolles so vorschweben und damit wir eine Richtung haben, eben die Richtung, von der ich auch gesprochen habe, wenn wir das Sprungbrett der Freiheit, nicht, wenn wir vom Boden abheben, in welche Richtung heben wir den Fuß und den nächsten Fuß und den nächsten Schritt, wohin gehen wir, wo war das, nicht? Und das ist nicht uninteressant, wohin man geht, nicht nur in der Wüste ist es nicht uninteressant, sondern auch im Leben ist es nicht uninteressant. Und Frankl hat dazu gesagt, ja, sehen Sie, schauen wir die Charakteristika dieser Wolke an. Sie stand nicht über den Köpfen der Leute, sondern immer ein bisschen voraus. Ja, wäre sie über den Köpfen gestanden, hätte man ja keine Richtung gehabt. Man hätte nicht gewusst, wohin man gehen soll, nicht? Sie ist also immer uns etwas voraus. Sie geht auch nicht runter zu dem direkt zum Volk auf den Boden hinunter, sonst wären ja alle eingenebelt gewesen von der Wolke. Dann hätten sie erst recht keine Richtung gefunden. Sie ist immer höher. Sie ist höher als unsere menschliche Ebene, sie ist höher und sie ist immer ein Stück voraus, nicht? Und manchmal kann es sein, dass wir den Blickkontakt verlieren zur Wolke. Das kann durchaus im menschlichen Leben passieren. Und dann, sagte Frankl, sollten wir nicht einfach dahin rennen und weiterrennen irgendwo, sondern sollten wir innehalten, ein bisschen Stille gehen, in die Ruhe gehen, vielleicht meditieren oder beten oder was immer, in die Stille und ein bisschen warten und dann wieder den Blick heben und vielleicht sehen wir sie dann wieder und haben wir wieder eine Richtung, in die wir gehen können. Also wenn wir dieser Wolke, die uns vorschwebt, folgen, dann führt sie uns eben ins gelobte Land.
Wanderung durch die Wüste, ein Gleichnis von Viktor Frankl. Der Sinn muss jeweils dem Sein voraus sein. Nur dann nämlich kann der Sinn das sein, was sein eigener Sinn ist. Schrittmacher des Seins zu sein. Wie heißt es doch in der Bibel, während der Wanderung Israels durch die Wüste schritt Gott in Form einer Wolke seinem Volk voran. Und es mag nicht abwegig sein, diesen Bericht so zu deuten, dass wir sagen, der letzte Sinn, der Übersinn, wie ich es zu formulieren pflege, schritt dem Sein voran, auf das Letzteres Ersterem folge, auf das Erstere Letzteres mit sich reiße. Fragen wir uns aber einmal, was denn geschehen wäre, wenn Gottes Herrlichkeit nicht Israel vorangeschritten wäre, vielmehr inmitten dieses Volkes geweilt hätte. Es liegt auf der Hand, was geschehen wäre. Die Wolke wäre nimmermehr imstande gewesen, Israel durch die Wüste zu geleiten und ans Ziel, an seinen Bestimmungsort zu bringen. Sondern die Wolke hätte alles eingenebelt. Niemand hätte sich zurechtgefunden und Israel wäre irre gegangen. Dazu der Kommentar von Elisabeth Lukas. Das dünne Gespinst zwischen dem jeweils wechselnden Sinn des Augenblicks, den zu erfüllen wir Menschen kontinuierlich eingeladen sind, und dem allumfassenden Sinn der Schöpfung, den Frankl auch Übersinn, das heißt menschliches Begreifen übersteigenden Sinn, getauft hat, findet sich in der Exodus-Geschichte wieder. Da ist die Wolke, die dem Volk Israel vorauszieht. Was sind ihre Attribute? Erstens, sie ist unerreichbar. Niemand wird jemals auf der Wolke ankommen, außer vielleicht im Tod. Zweitens, sie ist höher stehend als die Menschen, die ihr folgen. Ihre Ebene ist nicht von dieser Erde. Und dennoch kann ihr auf Erden gefolgt werden. Drittens, sie ist stets einige Schritte voraus. Folgt man ihr nach, bewegt sie sich weiter. Sie ist Schrittmacher des Seins, wie Frankl sagt. Viertens, sie offenbart sich in der trostlosen Wüste, dort, wo man sich am leichtesten verirren kann und am schnellsten in Gefahr gerät. Fünftens, sie zwingt niemanden, sich nach ihr zu orientieren. Doch wer ihr vertraut, den führt sie ins gelobte Land. Zweifellos ist die hier gemeinte Wolke kein Sondergut des alten Volkes Israel. Vieles spricht dafür, dass diese Wolke immer noch wegweisend über den Wüstenlandschaften unserer Seelen dahinzieht. Nur stolpern wir allzu oft blindlings voran, den Blick an den Boden geheftet, uns an scharfen Steinkanten stoßend, im heißen Sand versinkend, protestierend und Hoffnung verlierend. Da hilft nur eines, innehalten. Den Blick heben und wieder nach der Wolke ausschauen. Da hilft nur Vertrauen und Nachfolgen. Jeder einzelne Schritt, den wir auf die Wolke zutun, ist erfüllter Sinn des Augenblicks. Die Wolke selbst ist namenlos, aber wir können sie auch Sinn der Schöpfung nennen, wenn uns dieser Name gefällt.
Ein anderes Gleichnis, das sich in gewisser Weise auch mit einer Wolke beschäftigt, aber jetzt in einem anderen Kontext, das hat Frankl manchmal bei depressiven Patienten benutzt. Es gibt eine Art von Depression, es gibt verschiedene Arten von Depressionen, muss man dazu sagen. Es gibt eine Art von Depression, die leider immer wiederkehrt, zyklisch wiederkehrt, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern eigentlich ein Problem der Neurotransmitter, also der Botenstoffe zwischen den Nervenzellen ist, also eigentlich ein neurologisches Problem ist, das die Vitalität herunterdämpft, phasenweise, und dann reißt es wieder durch und es geht dann wieder. Und bei dieser Art von Depression kann man eigentlich nur medikamentös helfen. Das ist die einzige Art, wo wirklich Antidepressiva einen Sinn haben. Antidepressiva werden nämlich heutzutage viel zu häufig verschrieben. Aber in diesem Fall können sie wirklich helfen, weil sie eben diesen Neurotransmitterfluss etwas intensivieren. Und man kann also während dieser depressiven Phase eigentlich ein bisschen gesprächsmäßig begleiten, aber auch da, der Mensch ist so eingeschränkt durch seine Krankheit, dass er wenig aufnimmt, auch wenig ansprechbar ist. Man kann eigentlich wirklich nur medikamentös helfen und warten, bis die Depression sich wieder lichtet. Und da hat Frankl eben zu diesen depressiven Patienten und Patientinnen oft gesagt, sie müssen sich das vorstellen, als wenn sie jetzt unter einer Wolke sitzen, die die Sonne verdeckt. Und sie sehen die Sonne nicht. Sie sehen keinen Sinn in ihrem Leben, sie sehen keine Werte, sie sehen nichts, was Lebensfreude ausmacht. Sie glauben, alles ist schlecht und düster und so. Das ist jetzt die Wolke, aber sie können sicher sein, dass über der Wolke die Sonne scheint, dass auch ihr Leben einen Sinn hat, dass auch in ihrem Leben viel Wertvolles da ist, aber sie sehen es nicht. Sie sehen es nicht, aber sie wissen, so wie sie wissen, über jeder Wolke, die Sonne ist immer drüber, können sich da festhalten an dieser inneren Gewissheit, etwas nicht zu sehen, aber dennoch zu glauben. Ja, es gibt irgendwo dieses Wort, selig die nicht sehen, aber glauben, nicht? Also vertrauen Sie darauf, dass dieser Sinn des Lebens da ist, auch bei Ihnen da ist, auch Ihr Leben ein wertvolles ist, obwohl es von Krankheit überschattet ist, ein wertvolles ist. Sie sehen es jetzt nicht und Sie glauben es mir nicht, aber die Wolke wird vorüberziehen und die Sonne wird sich wieder ausbreiten in Ihrem Leben und dann werden Sie wieder sehen, dass es so ist. Also das ist ein Bild, das sehr hilfreich sein kann, vielleicht auch in manchen anderen Krankheitsfällen zu denken, ja, der Himmel ist bewölkt, aber drüber scheint auch in meinem Leben die Sonne.
Die Sonne über den Wolken. Zweierlei müssen wir vom endogen depressiven Patienten verlangen. Und zwar Vertrauen zum Arzt und Geduld mit sich selbst. Geduld, das heißt, Geduld eben im Hinblick auf die günstige Prognose seiner Krankheit, im Warten auf die spontane Heilung und im Warten darauf, dass die seinen Werthorizont verdunkelnde Wolke vorüberziehe, um ihm dann die Sicht wieder freizugeben auf das Wertvolle und die Sinnfülle des Seins. Und so wird er schließlich instand gesetzt werden, seine endogene Depression vorüberziehen zu lassen, wie eine Wolke, die zwar die Sonne verdunkeln kann, aber nicht vergessen lässt, dass es trotzdem die Sonne gibt. Genauso wird auch der endogen depressive Patient sich daran klammern müssen, dass seine Gemütskrankheit wohl imstande ist, den Sinn und die Werte des Daseins zu verdunkeln, so dass er weder an der Welt noch an sich selbst etwas findet, was sein Leben noch lebenswert zu machen vermöchte, aber dass auch diese seine Wertblindheit vorübergeht und er auch an sich einen Abglanz davon erfährt, was Richard Dehmel einmal in die schönen Worte gekleidet hat: Siehe, mit dem Schmerz der Zeit spielt die ewige Seligkeit. Elisabeth Lukas kommentiert diesbezüglich: Wir haben vom Leid gesprochen und von den Depressionen, die in seinem Sog mitschwimmen und mahlstromartig in den Abgrund hinabziehen wollen. In der Psychiatrie sind jedoch auch Depressionen bekannt, denen kein Kummer- oder Stressauslöser vorangegangen sein muss, sondern die aus heiterem Himmel einen Menschen überkommen und ihn eine schreckliche Phase lang umnebelt halten. Es handelt sich dabei um die Gemütskrankheit endogene Depression, in moderner Nomenklatur unipolare Störung, die auf Stoffwechselstörungen im Zentralnervensystem zurückgeht. Die Behandlung dieser Krankheit erfolgt in erster Linie über Medikamente, die die Stoffwechselstörungen einigermaßen ausgleichen. Zusätzlich zu den Medikamenten ist eine psychotherapeutische Begleitung angezeigt, die den Patienten heil durch die für ihn schlimme Phase hindurchlotsen soll. Ein Kernpunkt dieser Begleitung ist, dass der Kranke, ganz im Gegensatz zum leidenden Menschen im vorhergehenden Sinne, von allen Aufgaben zu entlasten ist, weil er in seinem Antrieb zu sehr blockiert ist, als dass er sich einer Aufgabe widmen könnte. Gleichzeitig ist dem Kranken kontinuierlich zu versichern, dass die Zeit wiederkehren werde, in der er seine täglichen Geschäfte mit Schwung verrichten kann, weil die Depressionsphase endlich abgeklungen ist. Hier klingt nun das Frankl-Wort ein, das dem endogen-depressiven Patienten zweierlei, aber auch nicht mehr abzuverlangen ist, nämlich das Vertrauen zum Arzt und die Geduld mit sich selbst. Mit Vertrauen zum Arzt ist nicht primär gemeint, dass der Kranke die verschriebenen Medikamente schluckt, was zu seinem eigenen Schutz unbedingt notwendig ist, sondern dass der Kranke dem Arzt die günstige Prognose abnimmt, beziehungsweise an sein zu erwartendes, gesundes Auftauchen aus der Depressionsphase glaubt. Im selben Kontext steht auch die Aufforderung zur Geduld mit sich selbst. Der Kranke möge in Geduld durchhalten und nicht etwa sein Leben wegwerfen, ehe er es wieder nach Abklingen der Depressionsphase als lebenswert zu empfinden vermag. Der Glaube an die gute Zeit, die neu geschenkt werden wird, wird durch das Analogon von der Sonne hinter den Wolken verstärkt. Wer Wochen und Monate unter einer Wolkendecke sitzt, ist natürlich verleitet, seinen Glauben an die Sonne einzubüßen. Trotzdem scheinen sie mit ungebrochener Kraft hoch über den Wolken. Und eines Tages, wenn der Wind die Wolken weggeblasen haben wird, wird sie auch wieder ihr Licht über demjenigen ausgießen, der sie in Geduld erwartet hat. Vertrauen und Geduld, das sind keine schlechten Zusatzmedikamente, selbst für Personen, die nicht an einer endogenen Depression leiden. Davon können wir nie zu viel in unserer Hausapotheke vorrätig haben.
Übrigens, was die Depressionen betrifft, auch da hat Frankl ein sehr schönes Gleichnis gebracht, nämlich wenn man drei geometrische Körper nebeneinander stellt, nämlich eine Kugel, einen Kegel, der also eine runde Fläche hat und hier oben zuspitzt, und einen Zylinder, der eine runde Fläche hat, aber dann senkrechte Linien und oben wieder eine runde Fläche. Wenn man drei Figuren nebeneinander zieht und sie nur im Schattenriss betrachtet, also nur welchen Schatten sie werfen, dann sieht man einfach drei Kreise. Man sieht einfach drei dunkle Kreise, sonst nichts. Die Kugel wirft als Schatten einen Kreis, der Kegel wirft als Schatten einen Kreis und der Zylinder wirft als Schatten einen Kreis. Und dann glaubt man, es ist das Gleiche, und so ist es mit den Depressionen. Dann glaubt man, Depression ist Depression. Und dann sagt man, wie es heute oft üblich ist, nur größere oder kleinere Depression diagnostiziert man, also Minor und Major. Also das heißt, man sagt, ist sie größer, ist der Kreis größer, muss ich mehr Antidepressiva geben, ist sie kleiner, muss ich weniger. Das ist alles. Und in Wirklichkeit aber, wenn man genau schauen würde, würde man sehen, dahinter stecken ganz verschiedene Figuren, also bei dem Gleichnis sind es Figuren und bei den Depressionen sind es ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt eine Depression aufgrund eines schweren Schicksalsschlages, eines schweren Leides, das man erfahren hat. Da hilft Antidepressiva überhaupt nicht. Da muss sich ein Mensch mit dem Leid auseinandersetzen, wie diese Frau, die da einen Teil des Beines verloren hat. Das wäre lächerlich, ihr Antidepressiva geben. Da hilft eben ein würdiges Ertragen, nicht, wie sie sich jetzt aufgerafft hat dazu, mit dem Piratengleichnis und so. Und es gibt auch eine Art von noogene Depression, hat Frankl genannt, eine Depression aufgrund dieser Sinnleere, dieses Vakuums, was ich schon gesprochen habe, dieser leeren Flasche. Da ist das ein Mensch da völlig depressiv wird und sagt, ob es mich gibt oder nicht gibt, ist ganz egal, ich bin eh für nichts gut und wozu soll ich überhaupt leben und das Leben interessiert mich gar nicht mehr und so weiter. Also da ist kein schweres Leid, da ist auch kein neurologisches Problem, da ist ein Sinnvakuum im Leben, dass dem Leben eben jede Würze und jede Freude nimmt. Also man muss aufpassen bei Depressionen, was es ist und kann nicht einfach nur diesen Schatten, diesen Kreis anschauen und sagen, aha, Depression, es ist nicht egal, welche Art, man muss schon genau hinschauen.
Die Schatten dreier Figuren. Ein Gleichnis von Viktor Frankl. Projiziere ich beispielsweise einen Zylinder, einen Kegel und eine Kugel aus dem dreidimensionalen Raum heraus in die zweidimensionale Ebene des Grundrisses hinein, dann ergibt dies in jedem Falle einen Kreis. Nehmen wir an, es handle sich um die Schatten, die der Zylinder, der Kegel und die Kugel werfen, dann sind die Schatten insofern mehrdeutig, als ich aus ihnen, die ja die gleichen sind, nicht darauf schließen kann, ob es ein Zylinder, ein Kegel oder eine Kugel ist, was sie wirft. Projiziere ich nicht dreidimensionale Gebilde in eine zweidimensionale Ebene, sondern Gestalten wie Fedor Dostojewski oder Bernadette Soubirous in die psychiatrische Ebene, dann ist für mich als Psychiater Dostojewski nichts als ein Epileptiker wie jeder andere Epileptiker und Bernadette nichts als eine Hysterikerin mit visionären Halluzinationen. Was sie darüber hinaus sind, bildet sich in der psychiatrischen Ebene nicht ab. Denn sowohl die künstlerische Leistung des einen als auch die religiöse Begegnung der anderen liegt außerhalb der psychiatrischen Ebene. Innerhalb der psychiatrischen Ebene aber bleibt alles so lange mehrdeutig, bis es transparent wird auf etwas anderes hin, das dahinter stehen mag, das darüber stehen mag, gleich dem Schatten, der insofern mehrdeutig war, als ich nicht feststellen konnte, ob es der Zylinder, der Kegel oder die Kugel war, was den Schatten warf. Der Kommentar von Elisabeth Lukas zum Frankl-Gleichnis. Dem Trinkglas-Gleichnis steht in der frankl'schen Literatur ein weiteres Gleichnis zur Seite, das zur Vorsicht mahnen will, nämlich das Drei-Figuren-Gleichnis. Die Warnung zielt wiederum darauf ab, das komplexe und geheimnisumhüllte Wesen Mensch mit seinen vielfältigen Facetten nicht unzulässig zu vereinfachen. Schnell sind Urteile gefällt und dies nicht nur im alltäglichen Umgang miteinander. Sogar die Experten messen mitunter nur mit den Messlatten ihrer eigenen Fachdisziplin, ohne sich die Mühe einer interdisziplinären Synopsis zu machen. Dass der Zylinder, der Kegel und die Kugel keine identischen geometrischen Gebilde sind, weiß jeder Gymnasiast. Man kann ihre Verschiedenheit allerdings nicht sehen, wenn man einzig ihre Schattengrundrisse, nämlich drei Kreise, vor sich liegen hat. Da sieht ein Gebilde wie das andere aus. War es der Kegel, der jenen Schatten warf? War es der Zylinder? War es die Kugel? Die Schatten schweigen. Untersucht man die Schattenprojektionen von Menschen, wie sie sich in Laborbefunden, psychologischen Tests, Leistungsprofilen, tiefenpsychologischen Analysen und sonstigen Interpretationsschemata abbilden, erkennt man auch nicht mehr die einzigartigen Personen, die man vor sich hat, die es so, wie sie in ihrer Gesamtheit sind, noch niemals im Kosmos gegeben hat und nie mehr geben wird. Was weiß man dann von ihnen? Vielleicht für manche Kurzbegutachtung genug, aber Vorsicht, insgesamt herzlich wenig.
Frankl hat sich auch mit dem Altwerden, mit der Sterblichkeit des Menschen befasst. Er sagt, in der Psychotherapie haben wir nicht nur mit Vergangenheitsbewältigung zu tun, wir haben auch mit Vergänglichkeitsbewältigung zu tun. Schließlich weiß jeder Mensch, dass er irgendwann sterben muss und es kann sehr schnell und unverhofft sein, aber auch sehr langwierig und schmerzhaft, aber jedenfalls muss man sich irgendwann vom Leben verabschieden. Da ist eines seiner berühmtesten Gleichnisse, das viele kennen, ist das Gleichnis von dem Stoppelfeld und der eingefahrenen Ernte in die Scheune. Und er sagt, ja, es kommt darauf an, wo Sie hinschauen, wenn Sie im Alter oder wenn's das Leben zu Ende geht, ob Sie jetzt schauen auf das abgeerntete Stoppelfeld, sozusagen auf das Feld, wo jetzt kaum mehr irgendwelche Getreidehalme sind, die sie noch ernten könnten. Sie sind zu alt, um noch irgendeine Ernte. Und sagen, es ist alles abgeerntet, nur noch Stoppelfeld da. Das stimmt einen natürlich entsprechend traurig und deprimierend ist dieses Bild. Oder ob sie schauen, wo die Ernte hineingekommen ist. Und sie ist in die Scheune und diese volle Scheune steht eben für das gelebte Leben und für das, was man eben möglichst an Sinnvollem und Guten bewirkt hat in diesem Leben. Und Frankl hat immer betont, dass in der Vergangenheit nichts unwiederbringlich verloren ist und alles unverlierbar geborgen ist, eben wie in einer Scheune. Das heißt, es wird ja nichts aus der Wahrheit herausgenommen. Wenn jemand, eine Krankenschwester, sich 30 Jahre um ihre Kranken bemüht hat, redlich bemüht hat, ihnen ihr Los leichter zu machen, dann ist das ein reicher Schatz in ihrer Lebensscheune, sozusagen eine reiche Ernte drin und der Tod nimmt ja da kein Jahr weg und auch nicht einen Tag weg und gar nicht und verändert es auch nicht. Und wenn sie eine gute Krankenschwester war, dann macht der Tod nicht eine schlechte aus ihr. Also der Tod kann in diese Lebensscheune nicht hineingreifen und nichts verändern, nichts herausnehmen. Und gewiss ist auch manches Unkraut mit hineingerutscht mit dem Erntevorgang, dass man hat auch Fehler gemacht und gewisse Schuld auf sich geladen. Aber es geht eben darum, dass man möglichst gutes Korn erntet bis zuletzt. Das war so ein Aufruf von Frankl, wo er sagt, naja, Sie können zwar auch kein Unkraut mehr rausnehmen aus der Vergangenheit, nicht? Kann man ja nichts rausnehmen, aber bis zuletzt gibt es eben ein paar Halme noch, dann ernten Sie noch den letzten Rest und legen Sie noch ein gutes Korn drauf und wenn Sie gutes Korn auf dem bisschen Unkraut ist, dann soll das überwiegen und freuen sich über diese gefüllte Scheune ihres Lebenswerkes. Das ist also auch ein ganz anderer Blick als nur auf das Verlorene oder auf das Bewahrte, Gewonnene zu schauen. Nicht? Ein ähnliches Gleichnis hat Frankl mit einem Abreißkalender, also es gibt so kleine Kalender, die immer ein Tag ein Blatt ist und man reißt immer ein Tagesblatt ab, nicht? Und auch da ist es ist derselbe Gedanke, er sagt, naja, wie Sie wollen, Sie können jeden Tag ein Blatt abreißen und das Blatt in den Müll schmeißen und irgendwann so im Ende November, Anfang Dezember schauen Sie auf den Abreißkalender hin und sagen, ist der jetzt aber schon dünn, da ist ja kaum noch was drauf, nicht? Und so geht es einem manchmal im Alter, dass man hinschaut, schon dünn und das geht nicht mehr und jenes geht nicht mehr. Oh. Aber Sie können natürlich auch ganz anders machen. Sie können, wenn Sie ein Blatt abreißen von dem Abreißkalender, können Sie es hinlegen auf den Tisch, umdrehen und auf die Rückseite schreiben, was an diesem Tag Wichtiges war, Wertvolles war, was eine schöne Begegnung war, was an diesem Tag Ihnen gelungen ist, was irgendwie so einen Funken Freude hergegeben hat oder ein bisschen was an diesem Tag, ja, was wofür war dieser Tag doch irgendwie gut, ja, und sich das aufschreiben und dann diese abgerissenen Blätter auf einem Stapel sammeln und sich das anschauen und sagen, der Stapel, der wird ja ganz schön groß und ganz schön dick. Und wenn ich das alles noch einmal durchlese, was da hinten steht, war mein Leben eigentlich reich an Erfahrung, vielleicht auch reich an manche guten oder schlechten Erfahrungen. Alles war Erfahrung, dass ich überhaupt Leben habe dürfen und so lange über diese Erde spazieren durfte. Was für ein Geschenk. Nicht? Ja, ich würde gerne noch zwei restliche Gleichnisse erzählen. Frankl hat sich auch mit dem Glauben des Menschen beschäftigt. Er ist ja Überlebender von 4 Konzentrationslagern und hat da natürlich auch gesehen, wie sich der Glaube oder die Religiosität der Menschen im Konzentrationslager eben entwickelt bzw. verändert. Es waren Menschen verschiedenster Glaubensrichtungen im KZ. Und seine Beobachtung war die, dass er sagte, ein kleiner Glaube oder ein halbherziger Glaube, der ist im KZ gestorben. Aber der große Glaube ist, der hat sich gestärkt sogar. Im Leid ist er noch stärker geworden. Und er hat das verglichen mit dem Feuer und dem Wind. Und er hat gesagt, ein kleines Feuer kann der Wind leicht ausblasen, aber ein größeres Feuer wird vom Wind noch angeblasen und entwickelt noch Riesenflammen. Und er sagte, der tiefgehende Glaube, der hat sich noch vertieft im KZ. All das Leid, was die Menschen da erlitten haben, und das war ja wirklich Hölle auf Erden, hat ihnen nicht das Gottvertrauen nehmen können, wenn das Gottvertrauen wirklich eine Basis hatte. Sagte, dass, also, es ist sogar eher aufgelodert und die Menschen sind auch mit einem Gebet auf den Lippen in die Gaskammer gegangen. Also dieses Gleichnis vom kleinen und großen Feuer, das finde ich schon ein sehr passendes Gleichnis. Ob wird es ausgeblasen oder wird es angefacht? Und ein letztes Gleichnis noch zu der Frage, dass man Gott einfach nicht sehen kann oder nicht direkt ansprechen kann und so weiter. Die Frage, ob es ihn überhaupt gibt. Frankl sagte, denken Sie an einen Schauspieler, der auf der Bühne spielt. Er sein Stück. Und die Bühne ist hell erleuchtet und der Zuschauerraum ist abgedunkelt. Und folglich sieht der Schauspieler eigentlich gar nicht, wer ihm da zuschaut. Er sieht die Zuschauer nicht. Aber er weiß, da sitzen Zuschauer. Und weil er das weiß, dass da Zuschauer sind, versucht er sein Bestes zu geben auf der Bühne. Also er spielt sein Stück des Lebens sozusagen. Und so spielen auch wir, sagte Frankl, wir spielen auf einer hell erleuchteten Lebensbühne. Wir sehen nicht den unsichtbaren Zuschauer. Wir sehen ihn nicht. Aber wenn wir wissen, dass da jemand uns zuschaut, dann spielen wir anders, dann spielen wir achtsamer, vorsichtiger und ethisch geprüfter, spielen wir dann ist es nicht egal, was wir da spielen. Wenn ein Schauspieler vor leeren Stühlen spielt, dann kann er jede Faxen machen oder sich hinsetzen und eine Zigarette rauchen und sagen, jetzt spiele ich gar nichts. Ist ja gleich. Aber wenn er weiß, hier sitzt sein Publikum, dann reißt er sich zusammen. Und Frankl sagte, gebt Acht, ihr spielt vor offenem Vorhang. Gebt Acht im Leben. Ihr seht nicht, wer euch zuschaut, aber der Vorhang ist offen.